Ich habe eine gewisse Zeit lang nur das geglaubt, was man sehen kann. Und ich treffe viele Menschen, die das mir so sagen. Ich glaube nur das, was ich sehe. Für sie gibt es dann keine Engel, es gibt keinen Gott, es gibt keine Dämonen und den Teufel gibt es schon gar nicht. Meine ersten Erfahrungen, die ich mit dem Thema gemacht habe, die gehen in meine Jugendzeit zurück. Und dort habe ich etwas anderes erfahren. Dort habe ich plötzlich gemerkt, es gibt scheinbar mehr als das, was man sieht. Einer von meinen besten Freunden, seine Mutter hat einen Pakt mit dem Teufel geschlossen. Sie hat sich scheiden lassen von ihrem Mann. Die hatten einen riesen Krach gehabt. Und sie hat einen Pakt mit dem Teufel geschlossen, dass ihr Mann durch Krebs ums Leben kommt. Und es ist nicht lange gegangen und der Mann ist an Krebs gestorben. Das kann Zufall sein. Oder ist es doch mehr? Ich begegne Menschen, die mir von nächtlichen Erscheinungen erzählen. Fratzen, die ihnen Angst machen. Ich begegne Menschen, die sagen, sie werden in der Nacht gewürgt, obwohl niemand im Zimmer ist. Was ist das? Ich höre von Menschen oder rede mit Menschen, die in der Wohnung rumpeln und rascheln und Schatten sind vorhanden, obwohl niemand dort ist. Andere erlebe ich, die Sucht erleben und von diesen Süchten nicht loskommen, obwohl sie das wollen. Die Bibel macht deutlich, dass es ein Reich von der Finsternis gibt und ein Reich vom Licht. Die Bibel macht deutlich, dass es im Reich vom Licht Jesus ist, der König ist, der alle Macht hat und der alles in der Hand hat. Es gibt aber auch die finstere Macht, die finstere Welt, wo Dämonen und der Teufel Menschen wollen schaden. Sie wollen abhalten vom Reich vom Licht. Und Menschen leiden unsagbar unter diesen Mächten und kommen nicht los. Und darum wollen wir uns heute mit dem auseinandersetzen. Wird frei von alten Lasten oder okkulten Lasten. Und mit dem Problem von der unsichtbaren Welt hat schon der Paulus auf seiner dritten Missionsreise gekämpft hatte. Und zwar war es das zweite Mal in Ephesus. Ephesus ist hier noch mal, muss ich gerade selber schauen. Also beim Üben habe ich es noch gefunden. Ich sehe es, da ist Ephesus, genau. Da ist er bei seiner zweiten Missionsreise, dritten Missionsreise zum zweiten Mal vorbeigekommen. Und Ephesus ist so etwas von einem Zentrum vom Okkultismus. Wenn ihr die Vorbereitungen gelesen habt, den Bibeltext, dann habt ihr vom Artemis-Tempel gelesen. Und der war damals, ich sage jetzt mal, weltbekannt als okkultes Zentrum. Gleichzeitig habt ihr vom Silberschmied, vom Demetrius gelesen, der ein blühendes Kunsthandwerk hatte und hat so kleine Tempelfigürchen und Artemis-Figürchen verkauft und hat. Der hat Geld geschäffelt, der hat richtig Geld gemacht. Und dann lesen wir in Apostelgeschichte 19, 29, dass die ganze Stadt in Aufruhr geraten ist, weil der Paulus dem Gewerbe Schaden zugefügt hat. Und dann sind die wie Picke, wie Gestörte in den Artemis-Tempel reingestürmt und haben 2 Stunden lang geschrien: Gross ist die Artemis! Muss ich das mal vorstellen, wenn ich jetzt 2 Stunden lang würde schreien: Gross ist Gott! Gross ist Gott! Und ich mache alle mit 2 Stunden. Das ist mir schon nicht ganz normal. Die Menschen waren zutiefst besessen. Durch ihren ganzen Okkultismus, den sie dort betrieben haben. Und eigentlich wollten sie bei der Artemis frei werden von diesen okkulten Kräften und sind noch tiefer in den Okkultismus hineingesteuert. Die Bibel verbietet Götzendienst. Sie möchte nicht, dass wir mit Dämonen in Kontakt kommen. Im 1. Korintherbrief 10, Vers 19 und 20 lesen wir: Was folgt daraus im Hinblick auf das Götzenopferfleisch? Ist es etwa doch mehr als nur Fleisch? Gibt es die Götzen in Wirklichkeit doch? Nein, das nicht. Aber was den Götzen geopfert wird, wird den Dämonen geopfert und nicht dem wahren Gott. Und ich möchte nicht, dass ihr in Verbindung mit Dämonen kommt. Es tut uns nicht gut. He? Es tut uns Menschen nicht gut. Götzen haben Einfluss auf die Menschen in Ephesus. Oder Dämonen besser gesagt. Und die Frage stellt sich, wie werden sie das wieder los? Wie werden sie frei von dem? Der Paulus ist 2 Jahre lang dort geblieben. Was hat er gemacht, um diesen Menschen zu helfen? Er war selten so lange an einem Ort. Der hat eine ziemlich lange Zeit gebraucht. Und interessant ist, der Paulus hat angefangen, über das Reich Gottes zu lehren. Er hat das Evangelium verkündet. In dieser hochexplosiven Situation in Ephesus. Interessant ist, er hat nicht angefangen, Dämonen auszutreiben, er hat keine Gebetskämpfe geführt, keine Territorialmächte befreit oder irgendetwas oder vertrieben. Nein, er hat einfach das Reich Gottes verkündet. Das Evangelium, die gute Nachricht von Jesus Christus. Der Paulus hat gewusst, Jesus ist gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Das lesen wir in der Bibel. Jesus ist der Sieger. Jesus ist der, der die Macht hat über die finstere Macht. Und wenn Menschen frei werden und heil werden, müssen sie zuerst zu Jesus kommen. Unter seine gute Führung und Leitung. Unter seine Herrschaft. Jesus ist der, der alle Macht hat. Er steht über all dieser Macht. Er ist der König, der uns frei machen kann. In Apostelgeschichte 19, Vers 10 lesen wir: Das tat er volle 2 Jahre lang, sodass man nach und nach die ganze Bevölkerung der Provinz Asien, Juden wie Nichtjuden, die Botschaft des Herrn hörten. Also jetzt Evangelium verkündet und das haben alle mitgekriegt, 2 Jahre lang. Gewaltig. Und dann passieren dazu ganz außergewöhnliche Zeichen und Wunder. Und das ist wahrscheinlich das, was du, Claudia, angesprochen hast, was du nicht so ganz einordnen kannst. Schauen wir uns das zusammen nochmal an. Vers 11 bis 12. Dazu kam, dass Gott durch Paulus ganz außergewöhnliche Dinge geschehen ließ. Die Leute nahmen sogar Tücher, mit denen Paulus sich den Schweiß abwischte, oder Schürzen, die er bei seiner handwerklichen Arbeit getragen hatte, und legten sie auf die Kranken mit dem Ergebnis, dass die Krankheiten verschwanden und dass bei den Besessenen die bösen Geister ausfuhren. Also das sind wirklich außergewöhnliche Sachen. Hä? Ist das heiß heute Morgen da vorne? Wer stürmt nach dem Gottesdienst führen und holt mein Nasentuch und legt es daheim seiner Schwiegermutter, die krank ist, auf die Stirn? Hand auf. Also scheinbar will niemand seine Schwiegermutter loswerden. Das ist schön. Aber verstehen wir, was da passiert ist? Irgendwann ist der Schweißlumpen noch so dreckig und grusig gewesen. Entschuldigung, dass ihn der Paulus irgendwie vorgeschossen hat. Und seine Arbeitsschürze, ich weiß auch nicht, die ist vielleicht so verrissen gewesen, dass er sie. Ich weiß auch nicht genau, ich weiß auch nicht, wie viele Schweißlumpen der gebraucht hat. Der muss unheimlich geschwitzt haben. Und die Epheser sind so abergläubig gewesen. Und das haben sie gekannt von ihrem Okkultismus, Gegenstände. Von Dämonen oder von ausragenden Leuten. Und diese Gegenstände haben Kraft, die haben Energie. Da sind Dämonen am Wirken. Und das hat funktioniert. Menschen sind gesund geworden. Und jetzt lesen wir, dass das mit dem Paulus seinen, ich sage mal, Kleider auch funktioniert hat. Das ist schon erstaunlich. Das ist schon speziell. Ich tue das so, dass Gott sich auf die Stufe von diesen Epheser ablässt. Gott begegnet der Epheser an dem Punkt, wo sie stehen, nämlich mitten im Okkultismus. Ich glaube, dass das nicht eine Praktik ist, die wir übernehmen sollen. Aber Gott hat den Epheser gezeigt, ich bin grösser, ich bin stärker. Ich finde das auch erstaunlich. Ich finde es gewaltig, wie Gott sich auf die Stufe vom Mensch runterlässt, wo eigentlich etwas völlig Krummes und Verkehrtes macht. Aber es zeigt etwas von Gottes Liebe, von Gottes Gnade. Er begegnet selbst denen Menschen, die so, ich sage mal, abartig schlecht unterwegs sind. Ich staune einfach an unserem Gott, wie gross er ist, wie mächtig. Es heisst, die Krankheiten verschwanden und das bei den besessenen bösen Geistern ausfuhren. Das war nicht wegen Schnudderlumpen, als ich am Boden gefallen habe, sondern weil Gott gewirkt hat. Also er hätte das durchaus ausprobieren können. Gott bestätigt Paulus und seine Botschaft und zeigt, Jesus ist stärker als alle Magie. Und ich glaube, das haben die Epheser testen. Die haben gesehen, ist der Paulus wirklich ein Gesandter Gottes? Das Tragische dabei ist, dass die Menschen trotz dieser Erlebnisse nicht zum lebendigen Gott umgekehrt sind. Sie sind in dem Okkultismus verhaftet geblieben. Wir lesen in Vers 13 bis 17 davon. Einige der jüdischen Geisterbeschwörer. Es ist interessant, was jetzt alles noch kommt. Es sind Juden, die den Okkultismus betrieben haben. Jüdische Geisterbeschwörer sind Juden, sind nicht nur Heiden. Die im Land umherzogen, versuchten, den Namen von Jesus, dem Herrn, für ihre Zwecke zu gebrauchen. Sie sprachen ihn über dem von bösen Geistern Besessenen aus, wobei sie folgende Formel benutzten. Ich beschwöre euch bei dem Jesus, den Paulus verkündet. Auch die sieben Söhne eines gewissen Skephas, eines führenden jüdischen Priesters, gingen so vor. Doch eines Tages gab ihnen der böse Geist, der in einem Besessenen war, zur Antwort, Jesus kenne ich und wer Paulus ist, weiß ich ebenfalls. Aber wer seid ihr? Und der Mensch, der von dem bösen Geist besessen war, stürzte sich auf sie, überwältigte sie alle und schlug sie so zusammen, dass sie blutend und mit zerrissenen Kleidern aus dem Haus flohen. Von diesem Vorfall erfuhren alle, die in Ephesus wohnten, Juden wie Nichtjuden. Alle wurden von einem tiefen Ehrfurcht vor Gott ergriffen und priesen den Namen von Jesus, dem Herrn, für seine Größe. Auch heute versuchen Menschen, Jesus wie ein Zaubermittel zu benutzen. Und das endet in einer Katastrophe. Das kommt nicht gut, selbst wenn es am Anfang vielleicht positiv aussieht. Interessant ist, dass der böse Geist den sieben Söhnen antwortet, Jesus kenne ich und wer Paulus ist, weiß ich ebenfalls, aber wer seid ihr? Die bösen Geister wissen um den Sieg von Jesus. Sie kennen Paulus als Kind von Gott. Sie kennen auch uns, wenn wir Gottes Kinder sind. Und dann ist gut, dann sind wir geschützt durch Jesus. Aber sie haben den Jesus nicht gekannt. Und Gott gibt uns Vollmacht durch Jesus über die bösen Geister. Auch das lesen wir in der Bibel. Jesus ist der Sieger über all die Macht. Und mögen sie noch so bedrohlich scheinen und so stark in Erscheinung treten. Jesus ist der Sieger. Und Jesus macht Menschen frei. Der Heilige Geist, der uns lebt, bringt die Vollmacht mit sich. Er ist Jesus Christus in uns. Und darum können wir den Sieg haben und müssen keine Angst haben vor dieser Macht. Nun fragt bitte, wie werden die Epheser von ihren okkulten Lasten frei? Eine wichtige Frage dabei ist, wie sind die Mächte überhaupt in die Fässer reingekommen? Ich möchte das mit einem Bild vergleichen. Ratten kommen in ein leerstehendes Haus, wo es noch Müll rum hat. Essbares. Reste. Und der Müll, der in den Fässer drin war, ist von ihrem okkulten Ritual gekommen, um gesund zu werden. Ist von ihrem Ritual gekommen, von Dämonen frei zu werden. Und hat nur dazu geführt, dass sie noch tiefer in das Ganze reingerutscht sind. Also dort, wo wir uns aufs Okkulte einlösen, geben wir diesen Macht ein gewisses Anrecht. Dämonen wollen zu uns kommen. Sie wollen Menschen belasten, in Besitz nehmen. Also Dämonen kommen nicht einfach so in unser Leben, sondern dort, wo wir ihnen die Tür öffnen, probieren sie Zugang zu kriegen. Dort, wo wir uns mit Zauberei, mit Magie, mit dem Anbeten von anderen Göttern beschäftigen, uns darauf einlösen, kann sich in unserem Leben also geistlicher Müll ansammeln. Jetzt, wie wirst du die Ratten wieder los? Nun, indem dass du den Müll beseitigst. Und dazu lesen wir Vers 18 und 19. Es heißt, trat jetzt viele von denen, die zum Glauben gekommen waren, vor die Gemeinde, bekannten offen, sich mit okkulten Praktiken abgegeben zu haben. Das ist interessant, die zum Glauben gekommen sind, also schon Christen, haben sich dazu bekannt. Sie haben Okkultismus betrieben. Zahlreiche Christen, die Zauberei getrieben hatten, brachten ihre Zauberbücher. Ich weiß nicht genau, wie das zu verstehen ist, aber scheinbar hat es eine Vermischung gegeben. Da haben Christen sogar noch Zauberei betrieben. Und manchmal habe ich das Gefühl, wenn so gewisse Christen beten und so Formeln brauchen, bin mir auch nicht so sicher, geht das langsam richtig Zauberei. Muss man das genau richtig formulieren im Gebet und noch den Namen Jesus anhängen und dann wirkt es dann. Oder wenn andere gesagt, ja, du musst zum Heiligen Geist beten, dann wirkt es. Also, da geht für mich schon, also, Gott ist drei einig, es ist doch gleich, zu wem ich bete. Da fängt es für mich dann schon langsam so ein bisschen an. Tun wir mit Gott zaubern? Wollen wir Gott beherrschen? Oder liefern wir unser Leben ihm aus und er macht, was er richtig findet? Also zahlreiche Christen, die Zauberei getrieben hatten, brachten ihre Zauberbücher und verbrannten sie öffentlich. Als man den Wert der Bücher zusammenrechnete, kam man auf eine Summe von 50.000 Silberdrachmen. Also scheinbar haben doch Christen Zauberei betrieben und sie haben aufgeräumt in ihrem Leben. Und das Erste, was sie gemacht haben, ist, sie haben mit einem Schuldeingeständnis angefangen. Wir haben okkulte Praktiken betrieben. Ich bin zum Wahrsager oder ich bin im Mammon verfallen, im Geld, wo in der Bibel als Götz bezeichnet wird. Also Götzendienst kann Geldgier sein. Oder ich habe okkulte Heilpraktiken in Anspruch genommen. Oder. Sie haben das bekannt, öffentlich vor der Gemeinde. Das ist der erste Schritt zum Freiwerden. Ein Bekenntnis mindestens vor einem Seelsorger. Es ist noch ermutigender für die Gemeinde, wenn das auch öffentlich passiert. Ich finde das sehr ermutigend. Und der zweite Schritt nach dem Bekenntnis, sie haben sich bewusst getrennt von all diesen okkulten Praktiken. Sie haben ihr Leben ausgeräumt und den ganzen Krümpel entsorgt. Und bei ihnen hat das vor allem mit Büchern zu tun, mit Zauberbüchern. Die Bücher waren damals extrem wertvoll, da haben wir nicht einfach so rasch in eine Druckerei etwas gegeben. Und der Wert von diesen Büchern war umgerechnet etwa 7 Millionen Franken. Wo Christen an Zauberbücher gehabt, unser Gebäude wäre zahlt. Ja, ich kann mich so lachen. Behaftet mich nicht auf eine Million mehr oder weniger, wo die Bücher wert sind, aber einfach ungefähr, oder? Ist eine riesige Summe. Wenn du wirklich frei werden willst von okkulten Lasten, dann musst du bereit sein, die alten Sünden zu bekennen und dein Leben auszuräumen. Frei werden von dem ganzen Klumpatsch. Trenn dich von okkulten Gegenständen, die dir selbst vielleicht so kostbar sind, vielleicht sogar ein Erinnerungsstückchen sind, vielleicht ein Goldkettli, aber wo du mal gependelt hast oder irgendetwas. Wirf es fort. Sie haben das Zeug verbrannt. Erste Kehrichtverbrennung. Dann wirst du frei. Jesus ist dein Herr. Du bekommst neue Vollmacht zum Zeugen sein für Jesus. Weil so Mächte, die dich vielleicht belasten, die blockieren. Es heisst dann in Vers 20, das alles trug dazu bei, dass die Botschaft des Herrn sich unaufhaltsam ausbreitete und einen immer größeren Einfluss gewann. Also wo sie sich bekannten, wo sie frei geworden sind, ist die Botschaft umso mächtiger von ihnen, ich sage mal, ausgeflossen, verkündet worden. Gott hat Segen geschenkt. Durch das öffentliche Bekenntnis, durch die öffentliche Verbrennung ist das Reich Gottes zu einem Aufbruch gekommen. Wie werden wir also frei von kulten Lasten? Ich möchte das nochmal zusammenfassend sagen. Das Erste ist, Jesus persönlich kennenlernen. Jesus macht uns frei. Unter seine gute Führung und Leistung sollen wir kommen. Dort, wo wir ein Kind von Gott werden, dort kommt der Heilige Geist in unser Leben. Und wenn der Heilige Geist Einzug nimmt in unserem Leben, dann haben all die Kräfte und Mächte keinen Platz mehr bei uns und kein Anrecht mehr. Dann können wir frei werden von kulten Lasten oder sogar von Besessenheit. Das Zweite, misch dein Leben aus. Dazu gehören alle Bindungen von Okkultem. Und bekenn das seelsorgerlich, öffentlich. Oft, was im Verborgenen bleibt, hat einfach noch einen gewissen Einfluss. Aber wenn es ins Licht kommt, dann kann es heil werden. Dann kann man frei werden. Gleichzeitig unterstell all deine Lebensbereiche Jesus, dass der Heilige Geist dein Leben bestimmen und führen darf. Und als Drittes erleben wir einen geistlichen Aufbruch, wenn wir frei werden von okkulten Mächten und Kräften. Dort, wo du vielleicht schon lange angestanden bist im Wachstum, geht es plötzlich voran. Geistliche Früchte wachsen und so weiter. Oder wir können uns noch so bemühen, Menschen von bösen Geistern zu befreien. Wenn nicht Jesus Einzug halten und er bestimmt, dann wird es nur umso ärger. Das lesen wir auch in der Bibel. Wenn der Heilige Geist nicht den Raum erfüllt in unserem Leben, dann kommen die Geister wieder zurück. Ich habe ein erschreckendes Beispiel erlebt. Wir haben im Alpha-Life-Kurs eine Frau gehabt, die sich stark mit Esoterik auseinandergesetzt hat. Andere Menschen gelehrt hat durch ihre Esoterik, Hilfe, Lebenshilfe geboten hat. Und irgendwann hat sie das Ganze so stark belastet, dass sie einfach nicht mehr richtig weitergewusst hat. Und jemand, der dabei war im Alpha-Life-Kurs aus unserer Gemeinde, hat mit ihr weiter Kontakt gepflegt. Und hat mich dann mal eingeladen und gesagt, die Frau möchte eigentlich frei werden von diesen Mächten, die sie bedrängen und bedrücken. Und wir sind vorbeigegangen bei ihr, haben sie zu Jesus eingeladen, aber das hat sie nicht wollen. Sie hat ihre Esoterik weiter betreiben wollen. Und wir haben wohl für sie gebetet, auch dass sie Jesus kennenlernt. Aber sie ist nicht wirklich frei geworden, weil Jesus nicht eingezogen hat in ihr Leben. Und ein paar Wochen später wird mir mitgeteilt, dass sie sich das Leben genommen hat. Sie ist mit diesen Mächten nicht mehr zu Gang gekommen. Jesus ist der Sieger über Hölle und Tod und Teufel. Jesus kann es frei machen. Und so Kult, auch wenn es noch so verlockend sein mag manchmal, und Lebenshilfe scheint zu sein, es fordert irgendwann den Tribut. Totaler Bankrott, ewige Verlorenheit, Trennung von Gott. Und Jesus hat Kraft zum Freimachen. Komm zu Jesus. Lass ihn in dein Herz. Tritt vom Reich der Finsternis ins Reich vom Licht. Ich möchte dich heute zu drei möglichen Schritten einladen. Der erste ist, wird ein Kind von Gott, wird ein Nachfolger von Jesus Christus. Jesus kann dich befreien von allem, was dich bedrückt und bedrängt. Lehr ihn kennen. Etwas Zweites, was ich möchte einladen möchte, wird frei von alten Lasten. Es kann auch sein, dass du als Christ Geister Tür geöffnet hast. Es kann sein, dass du dein Leben nicht aufgeräumt hast. Ich möchte dich einladen, Raum, dein Leben auf, dass du frei wirst von diesen Mächten und Kräften. Ich möchte an dieser Stelle ganz konkret werden. Ich möchte ein paar Praktiken aufzählen und prüfe mal für dich so, hast du da irgendwie Berührungspunkte? Vielleicht in der Vergangenheit. Ist dir vielleicht gar nicht bewusst gewesen? Hast du die Sachen ausgeräumt? Und vielleicht, wenn ich jetzt das aufzähle, sagen dir die Begriffe alles nichts. Ist für dich Bahnhof, weil du nie mit dem zu tun gehabt hast. Es macht nichts, dann ist das jetzt einfach ein Chinesisch und du verstehst das nicht, macht nichts. Aber wenn du das verstehst und merkst, hey, da habe ich mal Sachen zugelassen in meinem Leben, dann gilt es das Prüfen von Gott, ob man das nicht bereinigen muss oder ob man es schon bereinigt hat. Ich zähle einfach mal auf. Wahrsagerei. Auch einfach so zum Spass. Oder Beteiligung anderer Religionen und Sekten. Oder Yoga, autogenes Training, Akupunktur, Reiki, Bachblütentherapie, Hypnose, Astrologie, Horoskop, Tarotkarten legen, Pendeln, Hellsehen, Handlinien lesen, Tischrücken, Gläserrücken. Wenn ihr das nicht sagt, macht nicht. Die das kennen, die wissen schon, was das ist. Spiritismus, Satanismus, schwarze oder weisse Magie, Hexerei. Ich sage jetzt auch noch etwas Heikles. Aber ich glaube, auch gewisse Fantasy-Spiele öffnen Tür und Tor. Dämonisch gefärbte Games und Musik. Bücher und Filme mit okkultem Inhalt. Jegliche Sucht, wo du einfach gefangen bist und nicht frei wirst. Das kann der Fernseher sein, das kann das Game sein, das kann Alkohol sein, das können andere Drogen sein, das kann Geldgier sein, Sucht. Auch sexuelle Sünde. Die Bibel vergleicht Hurerei mit Götzendienst. Weiter alle Gegenstände, die du mit Okkultismus und Götzendienst in Verbindung bringst. Ich sage nicht, wenn du ein Buch von Harry Potter gelesen hast, dass du gerade ein okkultes Problem hast. Versteh mich richtig, bitte. Aber ich glaube, das ganze Gedankengut öffnet oft Türen, um weiterzugehen. Und darum glaube ich, ist es nicht so geschickt, wenn wir uns zu viel mit dem Thema beschäftigen. Sei das auf spielerische oder auf welche Art auch immer. Ich bitte euch, prüft euch im Gebet, ob irgendetwas Okkultes in eurem Leben ist, das belasten könnt. Und räumt das aus. Es gibt doch nichts Schönes als frei zu sein von dem ganzen Seich. Entschuldigung. Das macht unser Leben doch nur kaputt. Auch wenn es manchmal als Lebenshilfe daherkommt und ich weiss nicht was. Ich möchte dich einladen, wenn du Sachen hast, die du verbrennen solltest, bring dich das nächste Mal mit und dann tun wir sie hier unter dem Kreuz deponieren. Und dann können wir sie gerade hier lassen. Nein. Nein, wir tun sie dann fachgerecht entsorgen. Wir tun sie nicht verbrennen, wir gehen einfach fort und Ketzer verbrennen sie. Und es wäre interessant, vielleicht die eine oder andere Geschichte zu hören, was dich mit dem Gegenstand verbindet. Ich weiss, es braucht Mut. Aber es heisst in Jakobus 5,16, darum bekennt einander eure Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das Gebet eines Menschen, der sich nach Gottes Willen richtet, ist wirkungsvoll und bringt viel zustande. Das steht im Zusammenhang mit dem Gebet nach Jakobus 5. Vor ein paar Wochen haben wir mit jemandem verbeten, wo es nicht gut gegangen ist. Und ich habe vor kurzem mit ihm geredet und er sagt, es geht mir wieder richtig gut. Gott tut Wunder, das ist genial. Ich möchte schon auch für dich beten lassen. Während dem Obigmahl und der Zeit vom Lobpreis kann man auch hinterher in Gebet zicken und es hat Personen, die für dich beten. Das kann vielleicht mal ein Anfang sein. Es gibt andere Hilfsmittel. Es gibt zum Beispiel das Büchlein «Die Schritte zur Freiheit in Christus» von Dr. Neil T. Anderson. Das könnte man mit jemandem durchschaffen, wenn man merkt, da ist etwas in meinem Leben, das mich echt belastet. Und Gott lässt dich ein, von alten Lasten frei zu werden. Und ich sage es nochmals, es ist so schön, befreit sein. Und das kostet aber einen gewissen Preis. Die Epheser hat das öffentlich bekannt und ihre ganze Klumpe, ihre ganzen Bücher verbrannt. Frei werden kostet in dem Sinn manchmal auch etwas. Überwindung dazu zu stehen. Durch Jesus können wir von all diesen alten Lasten loswerden. Jesus ist der Sieger. Jesus hat den Sieg errungen über alle finsteren Mächte. Am Kreuz von Golgatha. Das feiern wir noch im Abendmahl. Jesus hat den Sieg errungen durch sein Sterben am Kreuz. Und in der Auferstehung ist das bestätigt und sichtbar worden. Er ist nicht im Grab geblieben, er ist nicht im Tod geblieben, er ist nicht in der Hölle geblieben. Jesus ist der Sieger. Und etwas Drittes, was ich dich einladen möchte, vielleicht ist deine Aufgabe, jemand anderem zu helfen, aus so etwas Schwierigem rauszukommen. Vielleicht ist das deine Berufung. Ich möchte abschließend einen Vers lesen, aus Römer 8, Vers 37 bis 39. Und doch in all dem tragen wir einen überwältigenden Sieg davon durch den, der uns so sehr geliebt hat. Also den Sieg haben wir durch Jesus. Ja, ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch unsichtbare Mächte, von denen haben wir es heute gehabt, weder gegenwärtiges noch zukünftiges noch gottfeindliche Mächte, auch von denen haben wir es gehabt, weder hohes noch tiefes noch sonst irgendetwas, in der ganzen Schöpfung uns je von der Liebe Gottes trennen kann, die uns geschenkt ist durch Jesus Christus, unseren Herrn. Dort, wo du in Jesus bist und Jesus in dir ist, kann dich nichts trennen von Gott.